Primal Kompass. Immer wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus, willkommen zu einer neuen Folge Immo Kompass, deinem Podcast rund um das Thema Immobilien. Heute mal wieder mit einem Gast. Wir haben heute nicht nur den Torben dabei, sondern auch den Daniel. Der Daniel ist Profi in Bezug auf Immobiliengutachten. Und ja, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, Daniel, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl doch gerne mal zwei, drei Sätze über dich. Was machst du? Wo wohnst du? Wie sieht dein Alltag aus? Genau.
Ja, hallo Frido, Tom. Danke für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Mein Name ist Daniel Risso. Seit circa 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Davon 10 Jahre inzwischen Immobiliengutachter. Ich bin in München bei der Firma Persch Consult Niederlassungsleiter und nach HÜB-ZF zertifizierter Immobiliengutachter. Persch Consult ist ein bundesweit agierendes Immobiliengutachterbüro. Wir haben insgesamt 7 Standorte in den Big Seven eben. Wir arbeiten größtenteils für die Banken und erstellen im Rahmen von Finanzierungen Markt- und Belangungswertgutachten gemäß Belangungswertverordnung.
Okay, ganz kurz, weil du gesagt hast, HÜB-ZF zertifiziert, was genau bedeutet das? Ist das jetzt ja, also was meint das F? Was ist HÜB-ZERT? Also es klang so ein bisschen, als würde das schon was heißen, die Zertifizierung, wenn man die hat.
Ist tatsächlich etwas Besonderes, ja. HÜB-ZERT ist eine Zertifizierungsstelle, die nach DIN 17024 zertifiziert. Und das F steht für finanzwirtschaftliche Objekte. Und auf der Basis, nachdem ich die Prüfung abgelegt habe, kann ich theoretisch alles bewerten, von der Eigentumswohnung, vom Einfamilienhaus bis hin zur Gewerbehalle und Wohngeschäftshaus, alles, was dazugehört.
Okay, also so ziemlich alles, was es im Immobilienbereich mehr oder weniger gibt.
Genau. Okay.
Das heißt, wir haben hier quasi mit dir die geballte Expertise rund um das Thema Gutachten bei uns sitzen. Schön, dass du da bist. Mich würde mal interessieren, du hast jetzt ja davon gesprochen, dass es sehr umfangreiche Gutachten quasi gibt oder dass du da auf jeden Fall sehr stark spezialisiert bist. Wie läuft denn grundsätzlich so eine Erstellung eines Gutachtens ab? Also wirklich so diesen Basic-Prozess, sagen wir jetzt mal für eine Wohnimmobilie und vielleicht auch kurzen Abriss, falls es nicht zu tief reingeht. Wie unterscheidet sich vielleicht so ein Prozess, der nicht auf eine Wohnimmobilie sich bezieht, sondern vielleicht auf eine Gewerbeeinheit oder ähnliches, nur falls es nicht zu tief in die Materie geht?
Ja, grundsätzlich haben wir 3 unterschiedliche Verfahren in der Immobilienbewertung, die uns zur Verfügung stehen. Das ist zum einen das Vergleichswertverfahren. Vergleichswertverfahren werden vor allen Dingen für Eigentumswohnungen genutzt. Sprich, man vergleicht die Eigentumswohnung mit anderen Wohnungen hinsichtlich der Lage, der Größe, der Ausstattung, Zustand und sonstige wertrelevanten Parametern. Dann haben wir zum Zweiten das Sachwertverfahren. Das Sachwertverfahren nutzen wir vor allen Dingen bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Da geht es letztendlich darum, dass wir mithilfe von Normalherstellungskosten ermitteln, wie hoch die Baukosten heute wären, wenn wir heute bauen würden, inklusive der Baunebenkosten. Mhm. Abzüglich der Alterswertminderung, sprich, wir stellen fest, die Immobilie ist dann kein Neubau, sondern vielleicht schon 10 Jahre alt. Da machen wir dann eine lineare Abschreibung und rechnen noch den Bodenwert hinzu und kommen so auf den Sachwert. Genau. Die dritte Variante ist dann das Ertragswertverfahren. Das richtet sich vor allen Dingen an Objekte, die bei denen der unmittelbare Ertrag der Immobilie im Vordergrund steht. Beispiele hierfür: Mehrfamilienhäuser, Wohngeschäftshäuser, ja, und Gewerbeimmobilien eigentlich, jeglicher Art. Genau.
Fällt dann quasi so eine Eigentumswohnung, die Teil eines Mehrfamilienhauses ist, also auch unter das Ertragswertverfahren?
Eine Eigentumswohnung fällt in dem Fall tatsächlich unter das Vergleichswertverfahren, weil die Eigentumswohnung Teil einer großen Anlage gegebenenfalls ist. Mhm. Und demnach fällt sie dann unter das Vergleichswertverfahren. Genau. Mhm.
Was mich nochmal interessieren würde bei dem Vergleichswertverfahren, du sagtest, man vergleicht quasi ähnliche Häuser, vermutlich in einem bestimmten Umkreis. So, ist das dann so die direkte Nachbarschaft oder ist das so auf Postleitzahlebene?
Ja, also Standardantwort von jedem Gutachter, es kommt drauf an. Ja. Es kommt letztendlich drauf an, welche Research-Quellen dir zur Verfügung stehen. Mhm. Jetzt im Bereich jetzt hier zum Beispiel hier in München ist natürlich die, die Grundlage und die Informationsgrundlage für Verkäufe und für Marktpreise relativ gut. Da haben wir einmal den Gutachterausschuss, der jedes Jahr hier in München einen Jahresbericht rausgibt. Wir haben aber auch noch andere Quellen, die wir direkt über OnGeo, das ist unsere Schwesternorganisation, unsere Schwesterfirma von Persch Consult. Da haben wir die Möglichkeit, Vergleichspreise eben auch einzuholen und auch sonstige jegliche Quellen, die uns zur Verfügung stehen, nutzen wir, um hier Eigentumswohnungen letztendlich zu vergleichen. Genau.
Okay, bedeutet aber zusammengefasst ganz kurz, dass quasi es gibt drei verschiedene Verfahren und je nachdem, um was für eine Art Objekt es sich dann am Ende des Tages handelt, wird dann ein bestimmtes Verfahren für das Gutachten
ganz genau
rangezogen. Ah, okay. Mhm.
Okay, ganz kurz mal eine Rolle rückwärts. Warum brauchen wir eigentlich Immobiliengutachten oder an welcher Stelle brauchen wir Immobiliengutachten? Vielleicht lieber so. Also ich meine, klassisch, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, das Thema Finanzierung, da brauchen wir es. Aber was gibt es noch für Beispielfälle, die du damit bringst, wo man es jetzt sagt, wo jemand auf dich zukommt und sagt, er braucht ein Gutachten?
Also wir bei Persch Consult machen, wie gesagt, ja zu größten Teilen Gutachten für Banken. Da brauchen wir da braucht die Bank, unser Auftraggeber braucht letztendlich das Gutachten, um ein Stück weit bei der Kreditvergabe das Risiko einzuschätzen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, uns als Privatperson zu beauftragen. Da gibt es unterschiedliche Fälle, Vermögensaufstellungen, dass ich einfach eine Auflistung bekommen, wie hoch meine aktuellen Immobilienwerte sind. Scheidungsfälle haben wir immer wieder mit dabei. Erbfälle, das sind alles Themen, die unser täglich Brot sind.
Okay, das heißt, grundsätzlich, ich habe das einmal, sag ich mal, selbst auch mitgemacht. Das kommt, man bestellt dich quasi als Gutachter, du kommst vorbei, schaust dir alles an, nimmst die Pläne oder was brauchst du denn alles, um überhaupt ein Gutachten erstellen zu können?
Genau, nach Beauftragung ist es letztendlich so, dass wir die Besichtigung durchführen. Wir prüfen die Unterlagen, die wir benötigen, sind auch da unterschiedlich, je nach Objektart. Aber mal ganz grob geht es um den Grundbuauszug. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon in einer anderen Folge mal thematisiert hattet. Den Grundbuchauszug, das ist so das Wesentliche, was wir letztendlich für die Bewertung brauchen. Dann Grundrisse, Schnitte bei Eigentumswohnungen, Teilungserklärungen, Nachträge der Teilungserklärung. Also letztendlich alles, was wertrelevant sein kann, benötigen wir, um uns ein vollumfängliches Bild der Immobilie machen zu können. Also einerseits auf Grundlage dann der Besichtigung und andererseits dann eben auf Grundlage der Unterlagen und der Marktlage. Genau.
Okay, das heißt, ganz kurz vereinfacht gesagt, sind ja dann Dinge, die beispielsweise im Grundbuch stehen, könnten ja dann eher wertmindernd sein, oder? Also das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel erstmal standardmäßig, was wäre das Haus wert, also so stelle ich mir das zumindest vor, was wäre jetzt die Immobilie wert, ohne dass sie irgendwelche Wertminder in Rechte eingetragen hat, als wenn sie einfach nur da steht. Das heißt, wir schauen den Vergleich, jetzt nehmen wir mal Vergleichswertverfahren an, was würden ähnliche Objekte in der Umgebung oder haben die in der Vergangenheit gekostet oder hatten die an Wert ermittelt, wie auch weitere Daten, die ja zur Verfügung stehen, werden genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will darauf hinaus, wir machen erstmal einen Basiswert von der Immobilie und danach werden die wertmindernden Rechte abgezogen, oder? Kann man das
ganz
so erklären?
Genau. Also die wertmindernden Rechte sind zum Beispiel ein Nießbrauchrecht, ein Wohnrecht. Da kann es sein, dass die Oma ihrer Enkelin die Eigentumswohnung überschrieben hat, aus unterschiedlichen Gründen. Dann aber sich das Wohnrecht gesichert hat, damit die Enkelin die Oma dann doch nicht rausschmeißen kann. Das Ganze geht, wir ermitteln letztendlich den Marktwert und schauen, was der Wert letztendlich für eine dritte Person dann ist, also dann letztendlich im freien Verkauf. Und wenn dann letztendlich ein Wohnrecht noch mit eingetragen ist, ist es natürlich deutlich wertmindernd, weil ich als Käufer dann entsprechend die Wohnung nicht nutzen kann, beziehungsweise nur eingeschränkt.
Gibt es da so einen pauschalen oder so ein ungefähres Spektrum, wenn du jetzt sagst, es ist in Teilen deutlich wertmindernd? Also gibt es da sowas Prozentuales oder sowas, dass man da irgendwie so ein Gefühl für bekommt?
Tatsächlich nicht. Letztendlich richtet sich das ein Stück weit nach, wie alt eben der Berechtigte, in dem Fall der Wohnungsrechtberechtigte ist. Mhm. Wenn der Berechtigte letztendlich relativ jung ist, haben wir noch eine sehr lange Laufzeit. Und dann fällt das Recht letztendlich entsprechend deutlich höher aus, was die Wertminderung anbetrifft. Wenn die Dame aber schon verhältnismäßig alt ist, ist dementsprechend die Dauer kürzer. Und dann ist es letztendlich auch weniger wertbeeinflusst.
Okay. Jetzt haben wir viel über Werte gesprochen. Du hast es eben auch schon mal kurz thematisiert. Aber was gibt's denn jetzt nochmal konkret für verschiedene Wertermittlungsmethoden beziehungsweise Werte, die man ermitteln kann? Ich meine, ich habe da immer so, wenn es um das Thema Immobilienwert geht, ich meine, ich habe da immer wieder mal die Diskussion von wegen, wenn ich irgendwie eine Bewertung bei uns mache, wir können so Schnellbewertungen für die Banken machen, wo es um den Marktwert geht, kommen mir dann die Leute um die Ecke mit, ja, aber da gibt's so wenig, der Preis ist vollkommen okay, wenn ich sage, ja, das ist 100.000 über dem, was man zahlen sollte, so ungefähr. Dann erkläre ich den Leuten immer dieses schöne Schaubild, was ich mal in der Sparkasse gesehen habe, wo man in der Mitte ist das Haus zu sehen, sieht ganz normal aus, so sieht der Käufer die Immobilie, dann gibt's so sieht das Finanzamt die Immobilie, ist ein riesiger Palast, so sieht die Bank die Immobilie, ist eine absolute Bruchbude und so weiter und so fort. Jetzt mal da wirklich die ganz klare Frage, was ist der Wert, beziehungsweise was gibt es, wie gesagt, für Wertermittlungsverfahren und mal vielleicht so in ein, zwei Sätzen dann jeweils auch, wofür die dann verwendet werden, wo die Anwendung finden.
Also wir unterscheiden wenn wir für Banken letztendlich ein Gutachten schreiben, unterscheiden wir zwischen einem Marktwert und einem Beleihungswert. Der Marktwert ist letztendlich stichtagsbezogen, sprich wir ermitteln den Wert, der heute auf den heutigen Tag erzielbar wäre, wenn die Immobilie in die Zwangsversteigerung geht, weil der Kreditnehmer seine Zahlung nicht mehr leisten kann. Der Beleihungswert im Vergleich jetzt direkt zum Marktwert ist letztendlich der große Unterschied ist, dass der Beleihungswert über den kompletten Beleihungszeitraum Gültigkeit haben muss. Sprich, man kann das immer so ein bisschen betrachten als so leichte Sinuskurve, die nach oben geht. Der Marktwert, der steigt langfristig, aber der Beleihungswert muss immer erzielbar sein zu jeglichem Zeitpunkt. Und das ist letztendlich der große Unterschied zwischen dem Markt- und Beleihungswert. Also Banken vergeben üblicherweise Kredite nur zu einem bestimmten Prozentsatz des Beleihungswerts, der sogenannten Beleihungsgrenze. Der Prozentsatz, der variiert letztendlich auch je nach Bank und ja auch Risikobereitschaft der Bank. Der ja. liegt aber oft zwischen 60% und 80%. Aber da kennst du dich auch ganz gut aus, Friedo, wahrscheinlich.
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also ich sag's mal so, wirklich dran halten an diese 60% oder 80% und sich eher versichere erfahrungsgemäß. Banken gehen auch häufig mal auf 120, 130 genau. bis 150%. Wobei das natürlich dann mit entsprechenden Aufschlägen einfach versehen ist. Also genau. die Bank hat ja ein höheres Risiko, also gibt's mehr Risikoaufschläge sozusagen. Man merkt's im Zins. Ja, kennt man. Genau, okay, und dann gibt's noch, dann hatten wir eben noch mal kurz das Thema Ertragswert. Was genau, also wann findet der Anwendung?
Genau, der Ertragswert. Also grundsätzlich ist es so, dass wir immer den Marktwert ermitteln. Der leitet sich letztendlich nur aus den drei unterschiedlichen Verfahren ab. Und bei dem Ertragswert ist es so, dass wir schauen, wie hoch der Jahresreinertrag eben der Immobilie eben ist. Kapitalisieren letztendlich diesen Reinertrag mit Hilfe eines Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer des Gebäudes mit dem sogenannten Kapitalisierungsfaktor, addieren dann eben dann noch den Bodenwert hinzu und kommen dann eben auf den Ertragswert der baulichen Anlagen inklusive dem Bodenwert, genau.
Okay, Marktwert passt, Ertragswert passt, check, Belangungswert auch check. Jetzt gibt es noch den zumindest mir bekannten Sachwert. Gibt es eigentlich irgendein Anwendungsfeld, wo man den nutzt mit Sachwertverfahren in der Praxis?
In der Praxis nutzen wir den bei Ein- und Zweifamilienhäusern, weil da ein Stück weit... Also der Kunde ist letztendlich in dem Fall ja der Eigennutzer, der Häuslebauer, für den ermitteln wir letztendlich den Sachwert und schauen auch anhand von Normalherstellungskosten, also von statistischen Baukosten für Architekten, wie hoch die Baukosten heute wären. Und ziehen letztendlich, wie gesagt, dann die Alterswertminderung ab und packen dann noch den Bodenwert drauf. Das ist so ganz kurz und prägnant der Sachwert.
Okay. Passt. Hast du dazu noch eine Frage, Torben?
Nee, das ist sehr umfangreich, also sehr viele Werte und Ermittlungsverfahren, aber ich finde es unfassbar spannend, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Mich würde, abgesehen von den Werten, mal interessieren, wie, Daniel, schätzt du die aktuelle Marktlage ein oder so die Prognosen, also jetzt nicht von dem einen Immobilienmarkt, den kennen wir ja oder das wissen wir ja, den gibt es so nicht, aber ich sag mal gerade so mit ein bisschen mehr Fokus auf den Bereich der Wohnimmobilien.
Wir haben jetzt alle das Thema ja schon durchlebt, dass die Zinsen sehr niedrig waren. Die Zinsen sind dann letztendlich relativ stark gestiegen. Das heißt, wir befinden uns immer noch in einem Bereich von nicht historisch unbedingt hohen Zinsen, aber vor allen Dingen stark gestiegenen Zinsen. Mhm. Das hat dazu eigentlich geführt, dass wir in den letzten zwei Jahren nahezu nichts gebaut haben. Also und dementsprechend ist das Thema Wohnimmobilien hat sich die Lage letztendlich noch mehr verschärft, vor allen Dingen im Mietbereich. Sprich, die Mieter, die ohnehin schon wenig Wohnraum zur Verfügung hatten, dadurch, dass in den letzten zwei Jahren nichts gebaut wurde, erleben jetzt das Ganze, dass sie noch weniger Auswahl letztendlich haben. Das Ganze führt eben dazu, dass die Preise ein Stück weit schon auch zurückgegangen sind aufgrund der stark gestiegenen Zinsen, weil letztendlich einfach der Eigennutzer oder der Anleger an sich einfach nicht mehr so viel zur Verfügung für die Immobilie hatte, weil eben deutlich mehr Zins eben angefallen ist. Mhm. Das Ganze korrigiert sich aber gerade etwas. Und also die Talsohle, da sind wir jetzt gerade ja mehr oder weniger schon durch. Und wir stellen auch hier in München gerade fest, dass die Preise wieder ansteigen. Nicht ganz so stark wie vor dem Zinsanstieg, aber langfristig gehe ich fest davon aus, dass die Preise wieder ansteigen.
Okay, einfach weil die Leute sich auch daran gewöhnt haben oder daran gewöhnen, an den Zins, sage ich mal, der jetzt hier so ein bisschen vorherrschend ist.
Genau, es wird immer gewohnt, es muss immer gewohnt werden. Und letztendlich machen die Leute dann vielleicht einfach Abschläge hinsichtlich Größe, Ausstattung und sind dann einfach bereit, da Kompromisse zu machen. Aber insgesamt ist der Markt weiterhin da. Also eine Immobilienblase in dem Sinn können wir weiterhin nicht feststellen. Von dem her langfristig steigen die Preise wieder.
Okay, ganz kurz, weil du das Thema Immobilienblase jetzt natürlich angesprochen hast. Das kommt tatsächlich immer mal wieder von dem einen oder anderen, mit dem ich spreche, der halt sagt, so ja, der Markt, ne, ist tatsächlich hier und da noch alles zu teuer und so weiter und so fort. Ne, gerade Top 7 Städte, da wird das sehr häufig gesagt, aber trotzdem werden die Preise ja zumindest wieder bezahlt. Du hast ja gerade auch schon gesagt, selbst in München geht es langsam wieder hoch. Das heißt, hattest du irgendwann mal das Gefühl oder hattet ihr mal das Gefühl in der Bewertung, dass es wirklich so weit weg war, was da aufgerufen wurde und was ihr in der Wertermittlung raushattet, dass die Blasenbildung schon so leicht zumindest da war? Oder sagst du, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, wie jetzt zum Beispiel mit den USA oder so, wo das ja wirklich extrem war? Gut, da lag es auch noch daran, an der Art und Weise, wie finanziert wurde. Ein bisschen anderes Thema, ja. Aber ja.
Also es war schon ein sehr überhitzter Markt, vor allen Dingen auch hier in München. Wir haben aber hier die Möglichkeit auch zu schauen, wie lange eine Immobilie auch am Markt war. Und das Thema ist einfach, dass die Immobilien dann auch wirklich vor dem Zinsanstieg einfach sehr, sehr kurz auf dem Markt waren. Was einfach dafür spricht, dass die relativ schnell auch einfach weg waren. Und letztendlich der Markt, der bildet sich aus Angebot und Nachfrage. Und wenn wir jemanden haben, der den Preis letztendlich zahlt und dann vielleicht nicht nur einen, sondern mehrere, dann ist es letztendlich der Markt. Und den bilden wir letztendlich in den Gutachten auch ab.
Okay. Ich tatsächlich noch mal eine Frage. Sorry, Torben.
No, alles gut.
Ich sehe die ganze Zeit. Thema Gutachten generell. Da habe ich schon gesehen, Unterschied von 10-seitigem bis zu 40-seitigem für gefühlt die gleiche Objektgröße. Mal ein ganz anderes Thema, Zwangsversteigerung. Jetzt ein bisschen spontan, unvorbereitet, aber da werden ja auch Gutachten erstellt. Was für Gutachten werden da erstellt? Wie werden die erstellt? Weil ich sag mal, zumindest meine Erfahrung ist, wenn ich eine Immobilie sehe, die eine Zwangsversteigerung ist und dazu ein Gutachten, dann haben die immer einen unterirdischen Wert. Und ich weiß ganz genau, wenn das Ding ganz normal am Markt jetzt angeboten werden würde, dann wären wir beim Doppelten bis Dreifachen, was da aufgerufen wird. Liegt das daran, dass du trotzdem sagst, okay, die Werte wären, also andersrum gefragt, was sind das für Gutachten, die für diese für Zwangsversteigerung herangezogen werden? Und warum sind die zumindest meiner Empfindung nach immer so niedrig angesetzt im Vergleich zu dem, was man am Markt eher realistisch erzielen könnte? Kannst du dazu was sagen?
Also bei solchen Gutachten sprechen wir auf jeden Fall von Verkehrswertgutachten, die immer ein Stück weit mit nicht immer, aber schon oft eben mit Problemen behaftet sind, was die Gutachtenerstellung anbetrifft. Oft wenn das Ganze in die Zwangsversteigerung geht, ist es oft vielleicht auch so, dass der Kunde oder der Kreditnehmer auch nicht unbedingt bereit ist, auch einen Gutachter auch in die Immobilie reinzulassen. Also auch das ist kommt sehr häufig vor. Der Gutachter an sich hat dann die Immobilie vielleicht von innen gar nicht vollständig besichtigen können. Dementsprechend kennt er den Zustand nicht und ist da, was die Herangehensweise anbetrifft, unter Umständen sehr, sehr vorsichtig. Das könnte ein Grund sein, warum vielleicht solche Werte etwas niedrig sind.
Also das heißt quasi, dass wenn eine Immobilie zwangsversteigert wird, weil Darlehensraten werden nicht mehr vom Kreditnehmer gezahlt, dann schickt die Bank quasi einen Gutachter in diese Wohnung oder in das Gebäude, um das zu bewerten, damit es quasi unter den Hammer kommt. Aber der aktuelle Eigentümer muss dich nicht reinlassen.
Ja, muss dich grundsätzlich nicht reinlassen. Also es ist seine Wohnung, sein Haus. Wenn er auf Kriegsfuß mit der Bank steht, mit dem Verkäufer steht, letztendlich mit der Bank steht, dann kann das unter Umständen ziemlich, ziemlich unschön werden. Von Familiendramen bis hin zu ich lasse niemand rein, weil ich mit der Bank nicht mehr zufrieden bin, haben wir tatsächlich da auch schon alles erlebt. Ist immer ein unschönes Thema, wenn sowas in die Zwangsversteigerung geht. Da spielen sich natürlich immer viele Dinge schon im Vorfeld ab, die nicht rund gelaufen sind. Und deswegen ist es unter Umständen einfach schwierig, so eine Immobilie letztendlich auch vielleicht auch zu besichtigen, wenn da der Eigentümer nicht wirklich kooperativ ist.
Was war so das Krasseste, was du mal erlebt hast oder was dir so als im Gedächtnis geblieben ist, als du mal vielleicht zu einer Besichtigung gehen musstest oder irgendwie ein Gutachten erstellen musstest? Welches Gutachten ist dir so in Erinnerung geblieben, so demnach?
So Familiendramen sind immer unschön, aber im Zuge von Zwangsversteigerungen geht man immer mit einem etwas komisches Gefühl eben in so eine Immobilie, weil, wie schon gesagt, einfach die Geschichte davor, warum das Ganze so weit gekommen ist, ist ja immer individuell. Ich hatte mal einen Zwangsverwalter mit dabei, da sind wir in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Nachdem er dann ein paar Schritte im Obergeschoss gehört hat, hat er dann relativ schnell, und er scheint das wohl nicht zum ersten Mal gemacht zu haben, so einen kleinen Schlagstock rausgeholt, und der war innerhalb von einer Sekunde von 10 Sekunden auf 30 Zentimeter gewachsen. er ist dann vormarschiert. Es war dann zum Glück nichts, weil wahrscheinlich irgendwie eine Taube da oben unterwegs war. Aber da wird einem dann schon auch anders.
Ja.
Ansonsten, als Gutachter habe ich das Glück, in die unterschiedlichsten Immobilien Einblick zu nehmen, von Bestattungsinstitut mit Besichtigung aller Räumlichkeiten, Tankstellen, Gewerbehallen, war tatsächlich schon vieles dabei, was auch spannend ist. Restaurants, auch da mal in die Küche zu schauen, ist spannend ab und zu. Genau.
Okay.
Also sehr vielseitig.
Cool. Hast du noch irgendwelche Fragen, Tom?
Nee, ich glaube, ich bin sehr viel reicher an Wissen jetzt nach dieser Folge. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich keine Fragen mehr. Die so aufgekommen sind zwischendrin, die sind dir auch aufgekommen. Deswegen habe alle Fragen quasi stellen können. Das passt soweit für mich.
Cool. Ja.
Sehr schön.
Dann vielen, vielen Dank dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns dabei warst. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal ein spannendes Thema, wo du deinen Beitrag zu leisten kannst, sofern du denn möchtest, und nochmal wiederkommen.
Sehr gerne.
Und dann danke ich erstmal allen fürs Zuhören. Dir, Torben, wie immer, danke für deine Unterstützung hier. Und Daniel, vielen Dank fürs Kommen. Wenn ihr alles weitere über das Thema Immo nicht verpassen wollt, lasst uns wie immer gerne ein Abo da, eine kurze Bewertung und folgt uns auch auf Insta. Wenn ihr Fragen habt, die ihr geklärt haben wollt oder irgendwelche spannenden Gäste, die ihr empfehlen könnt, schreibt uns gerne über Insta oder eine kurze Mail. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Immo Kompass. Wissen, wo es lang geht.